Bayern 3 präsentiert Mensch Otto. Montag bis Freitag zwischen 19 und 20 Uhr. Nur hier in Bayern 3.
Freue mich sehr. Herzlich willkommen, Wolfgang Bubi Heilemann. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, freue mich.
Herr Heilemann, wir haben ja, bevor wir jetzt losgelegt haben, ein kleines Foto gemacht gemeinsam. Wie ist das, wenn man selber jahrzehntelang fotografiert hat und dann selber fotografiert wird? Mögen Sie es?
Ja, ich finde das spannend.
Ja? Mhm. Und Sie haben ja auch gleich erklärt, es gibt einen Trick dabei, wie man gucken muss.
Ja, also man sollte das üben, damit man so nett aussieht, wie man sich gerne auf Fotos sieht. Das muss man machen.
Wie übt man das?
Da macht man Folgendes, man stellt sich vor einen Spiegel, lächelt in den Spiegel nett rein und dann, wenn es einem gefällt, dann merkt man sich, was man gemacht hat.
Auch die Position des Kopfes?
Ja, die Position des Kopfes, wie weit man die Lippen auseinander, wie viele Zähne man zeigt. Das probiert man zu Hause aus. Und das muss man sich merken und dann guckt man jedes Mal so in die Kamera. Ich mache das seit 20 Jahren so.
Wer hat Ihnen den Tipp damals gegeben?
Barry Gibb von den Bee Gees. Der wirklich, weil ich habe mich gewundert, ich weiß noch genau, der hatte so ein Apartment in London und der hatte eine Dusche, in dem waren ganz viele kleine goldene Fliesen, ja, ganz kleine, Mosaik quasi, aber alles in Gold. Und da fand ich, das könnte ein gutes Bravo-Titelbild werden und da habe ich den gebeten, sich in die Dusche zu setzen, also auf so einem kleinen Hocker, das machte er. Und dann guckte der so zur Seite und drehte den Kopf dann so rum und vorher war er ganz ernst und als er rumgeguckt hat, sah er so aus wie immer, wie auf allen Fotos.
Ich kann das ja jetzt mal beschreiben. Mir sitzt ein Mann in den besten Jahren gegenüber und ich versuche mich gerade an das Bubi zu gewöhnen. Irgendwie komisch, aber so heißen sie schon ihr Leben lang.
Na, Leben lang nicht, aber ich will es ganz kurz machen. Es wäre normalerweise eine lange Geschichte. Es ist so, dass ich, als ich meine Schallplatten, so nannte man das damals, meine Singles von Elvis und von Little Richard und von Bill Haley gekauft habe in einem Schallplattengeschäft in Hannover, hieß übrigens die Schallplatte, da gab es eine wunderschöne Verkäuferin. Ich weiß sogar noch, wie sie heißt. Sie heißt Fräulein Tölle, hieß sie damals. Sicher heißt sie inzwischen anders, aber
das
ganz
hübsch. Fräulein von der Platte.
Und die hat gesagt, ich bin auch wegen der sehr oft dahin gegangen, und die hat gesagt zu mir, weil ich konnte gerade so über den Tresen gucken, hat gesagt, na Bubi, was willst du denn schon wieder hier? Und dann bin ich immer wieder in dieses Schallplattengeschäft gegangen und dann gab es natürlich inzwischen dann auch Lehrlinge und mit denen ging ich dann zum Tanzen in die hannoversche Stadthalle und so weiter und die nannten mich alle Bubi und so haben das auch meine Freunde mitgekriegt und da war es dann so.
Haben Sie denn den noch etwas prominenteren Bubi, den anderen, mal kennengelernt, den Bubi Scholz?
Nee.
Den haben Sie nie fotografiert?
Nee.
Haben all die prominenten Musiker, die Sie fotografiert haben, wie die Stones, die Beatles, aber Led Zeppelin, Jimi Hendrix, um nur ein paar zu nennen, haben die Sie alle Bubi genannt?
Ja.
Konnten die das überhaupt aussprechen?
Ja, in England sagt man es ein bisschen anders, sagt man Bubi.
Bubi.
Bubi. Und es heißt eigentlich eine Dame mit großer Oberweite. Also man nennt diese Dinger Bubis.
Wussten Sie das?
Das wusste ich nicht, bis Gina Lollobrigida da das zu mir gesagt hat, und gefragt hat, ihre Begleiterin, where are the boobies? Als ich mal nicht da war. Und das hörte ich und denke, huh. Und dann ließ ich mir das erzählen.
Wer nennt Sie denn überhaupt noch Wolfgang?
Also ich habe einen Agenten in London, der meine Fotos weltweit vertreibt, Mr. Tom Blau. Und der hat irgendwann gesagt, but Wolfgang, Bubi is not a word you should use. You know, you should change back to Wolfgang. Und deswegen habe ich jetzt einen Kompromiss gemacht. Es heißt jetzt Wolfgang, Anführungsstriche Bubi, Anführungsstriche Heilemann.
Sehr schön, da wollen wir auch bleiben. Wir wollen das mal ein bisschen einordnen, was Sie alles gemacht haben. Sie haben, ich glaube, so kann man sagen, alle oder fast alle Stars der 60er und 70er mal vor ihrer Linse gehabt, bis auf einen.
Bis auf Elvis, ja.
Warum hat das nicht geklappt?
Mit dem hatte ich einen Termin in Memphis. Ich durfte nach Hause zu ihm. Aber zu der Zeit, wo ich da unterwegs war nach Amerika, da war der gerade nicht so unglaublich angesagt. Deswegen, man musste sich immer, wenn man nach Amerika flog, für unseren Verlag möglichst noch andere Stories ausdenken, damit der Flug sich lohnte und der ganze Aufwand. Und deswegen hatte ich noch einen Termin mit Aretha Franklin in New York. Die machte da eine neue Platte bei Warner Brothers und stand da im Studio. Und ja, ich brauchte natürlich Bilder, Porträts. Ich wollte mit der in den Central Park rausgehen, um schöne Bilder in der Sonne zu machen und so weiter. Und ja, hat sie gesagt, das macht sie, aber im Augenblick ist sie da noch nicht zu in der Lage, weil sie muss erst diesen Take noch und den Take. Habe ich 3 Tage gewartet, bis ich endlich diese Fotos gekriegt habe und da war mein Termin mit Elvis geplatzt. Ich habe heute noch das Ticket von New York nach Memphis.
Dabei war Ihre erste Platte eine Platte von?
Elvis. Und deswegen, ich habe auch ein Elvis-Bild bei mir im Büro hängen und habe auch mir in Las Vegas verschiedene Elvis-Bilder gekauft. Aber leider habe ich ihn nicht selber fotografiert. Also ich fand den ganz toll. Ich habe auch ein T-Shirt mit Elvis drauf.
Bereuen Sie es bis heute, dass das nie geklappt hat?
Ja, das bereue ich natürlich heute erst recht. Damals ging es noch, ne, weil Elvis war nicht so. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich mal nach Las Vegas und dann fotografiere ich ihn da mal, wo er live singt. Aber dann habe ich irgendwann zu lange gewartet. Da war er tot.
Herr Heilemann, man sollte nie zu lange warten im Leben.
Genau, deswegen bin ich heute hier, wer weiß.
Nein, so hat er das jetzt nicht gemeint. Sie können auch noch in 10, 20, 30 Jahren kommen. Jetzt machen wir Folgendes, Herr Heilemann. Ich schreibe ja für jeden Gast einen Lebenslauf, natürlich auch für Sie. Bin gespannt, was Sie dazu sagen. Hier ist Ihr Leben in, wo habe ich ihn? Da, in 10 Zeilen. Bitteschön, Bubi Heilemann.
Sie gehen davon aus, dass ich lesen kann. Okay, ja, ich werde es versuchen. Schwer. Mein Name ist Bubi Heilemann. Und ich bin Starfotograf. Mein Erfolgsgeheimnis, ich habe immer allen das Gefühl gegeben, wichtig zu sein. Jimi Hendrix, AC/DC und die Bee Gees habe ich in Deutschland erst bekannt gemacht, für Led Zeppelin wilde Partys organisiert, Mick Jagger ein T-Shirt geliehen und für ABBA war ich das Maskottchen. Über viele Jahre bin ich rund um die Welt geflogen und habe gelebt wie die Made im Speck. Heute schwelge ich gerne in Erinnerungen, freue mich aber auch darauf, welche Schnappschüsse mir das Leben in Zukunft noch bietet. Ja,
ja,
kann ich unterschreiben.
Sehr schön, dann wollen wir ausführlich drüber sprechen. Also Bubi ist kurios für einen 68-Jährigen, das haben wir ja schon geklärt, wem Sie das zu verdanken haben, dem Fräulein Tölle. Sie sind geboren im Oktober 42 in Ostpreußen, richtig?
Mhm.
Nach dem Krieg nach Hannover gekommen. Wie war die Nachkriegskindheit
in
Hannover?
Toll. Also ich sag immer an all diesen Stellen, ich bereue nichts. Ne? Mein Leben war immer irgendwie wahnsinnig interessant.
Obwohl ihr damals kaum was hattet. Ne?
Das war, wir waren ganz arm. Wir hatten keine Wohnung, kein nix. Wir sind ja da richtig so, wie neulich im Fernsehen auch gesehen, mit so einem Track von Ostpreußen nach Ostdeutschland gekommen. Ich habe zum Beispiel die Nacht in Dresden, diese Bombennacht im Keller erlebt. Meine Mutter sagt, seitdem habe ich irgendwie eine Zuckung in der Nacht, wenn ich einschlafe. Aber
bis heute.
Ich kann mich daran aber nicht erinnern, aber ich kann mich sehr wohl erinnern, als ich dann als kleiner Junge in Hannover aufgewachsen bin. Mein Vater hat da irgendwo eine Wohnung gefunden. Man muss sagen, es war im Grunde nur ein Stück von einem teilweise zerbombten Haus. Und da war ein Zimmer bewohnbar, aber die Wohnung war eigentlich eine Dreizimmerwohnung. Und da sind wir dann eingezogen und haben dann da, hat mein Vater die nach und nach ausgebaut.
Stimmt es, dass die Löcher in der Decke oder im Boden so groß waren, dass sie zu dem Nachbarn runter oder raufgucken konnten?
Es war gar kein Boden. Es waren nur die, wie soll ich sagen, die Eisenträger oder die, ja. Und da bin ich natürlich drauf rumbalanciert und konnte den Freunden unten in die Suppe gucken.
Das war Ihr Abenteuerspielplatz.
Das war mein Abenteuerspielplatz, aber es gab noch einen anderen. Und zwar, das war ja alles zerbombt und da gab es eine sogenannte Trümmerbahn. Und die wurde dann gezogen von so einer dicken Lokomotive. Wir Kinder nannten die dicke Bertha. Die fuhr direkt durch unsere Straße.
Da wurden die alten Trümmer weggeräumt.
Da wurden die Trümmer weggefahren, wurden zum Maschsee, werden die Hörer vielleicht nicht kennen, aber das ist so ein großer See mitten in Hannover. Und am Maschsee wurden dann diese Trümmer abgeladen und daraus wurde dann das Niedersachsenstadion gebaut aus diesen Trümmern. Und die wurden da hingekarrt und da kam dann diese riesige Lok und diese Loren kamen bei uns durch die Straße gefahren. Und wir sind dann von den Schienen runter in dem Moment, wo die kam. Da ist mir dann auch mal passiert, dass ich runtergefallen bin, habe mir den Arm gebrochen. Aber das sind alles Erinnerungen, die habe ich daran und die waren toll. Wir haben mit den Loren natürlich Unsinn gemacht und sind Berge runtergefahren und so.
Also, heute würden Eltern ja praktisch sterben, wenn sie sowas wüssten von ihrem Nachwuchs.
Genau.
Unglaublich. Unglaubliche Geschichten aus der Jugend von Bubi Heilemann. Ihr Vater hatte einen Fotoladen. Mhm. Haben Sie wahrscheinlich auch bald eine Kamera geschenkt bekommen. Wie alt waren Sie da?
Ich glaube, ich war so 8. Und die erste Kamera war eine Boybox. Ich habe sie auch noch. Und die war so aus Plastik. Also eine Boybox wird niemand kennen, aber eine Box, eine Aqua-Box, die wird man noch kennen. Das ist so ein viereckiger Kasten. Da ist dann ein Rollfilm drin gewesen. Und da machte man einfach Klick und dann, ja.
Was haben Sie da fotografiert als kleiner Junge?
Hannover. Also, weiß noch genau, das Kaufhaus Magis und solche Dinge. Also, das, wenn das so in der Weihnachtsdekoration war und so weiter, ne, das fand ich auch ganz spannend.
Haben Sie die Fotos noch?
Natürlich.
Haben Sie alle Fotos, die Sie jemals gemacht haben, aufgehoben?
Ja.
Wie viele sind das?
Keine Ahnung.
Ja, Millionen. Ungefähr? Millionen?
Ja, ja. Also, ich habe auch mehrere Lager. Ich habe ganz viele Lager, wo die drin in solchen. Kennen Sie diese Schränke, wie man so Akten aufhebt,
ja, ja, klar.
Wo man so Hängemappen reintut? Alles in Hängemappen und da steht dann oben der Künstler drauf und da ist dann meinetwegen eine Schublade Suite, eine Schublade B City Rollers, aber drei Schubladen ABBA und eine Schublade Beatles, eine Schublade, also aber voll mit solchen Hängemappen.
Wissen Sie noch, was Sie damals, ganz am Anfang als kleinen Jungen, so fasziniert hat an dem Fotografieren?
Ja, erstmal das natürlich mein Vater. Also als Sohn tendiert man ja immer so ein bisschen zu dem Beruf des Vaters. Und deswegen habe ich den ja auch dann erstmal angenommen. Ich wurde auch Fotohändler. Ich habe also da gelernt auch in diesem Laden. Und habe also eigentlich gelernt, diese Fotoapparate und Filme und so weiter zu verkaufen. Das war eigentlich mein Job. Aber während der Lehrzeit konnte man auch eine Fotoschule besuchen und das habe ich getan. Und dadurch weiß ich also ziemlich genau, wie eine Kamera funktioniert.
Aber was war das, was Sie fasziniert hat, was bis heute ja offenbar anhält? Was ist das, was ist der Kern dessen, dass Sie fotografieren müssen?
Also das ist nicht so unbedingt eine Faszination gewesen, sondern für mich, also ich bin deswegen auch eigentlich nicht so richtig stolz auf meine Bilder, weil ich das auch nicht so, das ist eigentlich eine Frage der Technik gewesen. Und das fand ich schön, dass wenn man also etwas draußen fotografiert hat oder auch Menschen fotografiert hat und hat anschließend das Bild in der Hand und sagt, das habe ich gemacht. Ach, das ist aber schön geworden.
Vielleicht ging es ja von Anfang an mehr um den Kontakt mit den Menschen.
Nö. Auch nicht.
Auch nicht.
Nö, es war einfach, ich habe gerne so mit der Technik rumhantiert. Ich bin auch so, auch mit
also
Fernsehen.
Also Sie hätten auch Tiere fotografieren
Stereo.
Können.
Ich fotografiere heute hauptsächlich Tiere, nämlich meinen Hund.
Ja, aber es gibt wenige Rockstars, die, na Gott, da gibt es schon ein paar tierische drunter. Ja.
Naja,
über die wollen wir
sagen.
Auch noch sprechen.
Ja.
Mit Anfang 20 haben Sie dann aber ganz was anderes gemacht. Da sind Sie Sprechblasentexter bei einem Jugendmagazin geworden.
Also es war zu,
ach, es auch gibt, eine schöne Karriere.
Da haben sie einen riesigen Sprung gemacht. Dazwischen war ich noch Sänger und hatte eine eigene kleine Band.
Ich weiß, darüber und, sprechen wir schon auch noch.
Ja, aber das war also der Sprung bis 20 und da habe ich auch Bands gemanagt. Da habe ich die Liverbirds oder die Rattles auf Tournee gehabt in Norddeutschland und habe das organisiert, diese Konzerte. Aber irgendwann bin ich dann, also München war für mich immer ein Ziel. Das wollte ich wirklich.
Warum?
Da wollte ich hin. Ja, da hat man im Fernsehen damals immer so gesehen, das ist, Leben ist so locker und da waren die Berichte immer aus Schwabing, da ging die
da
der
ging's
Punk
rund.
Ab, ja, und diese ganzen hübschen Mädels und das war also für mich... Also,
die gab's in Hannover nicht?
Nö. Man sagt das zwar, in Hannover an der Leine haben die Mädchen hübsche Beine, aber ich konnte das nicht unbedingt unterschreiben und vor allen Dingen das Wetter ist da immer so scheiße.
Ja, ist das ja, so. Aber wie wird man denn nun Sprechblasentexter? Natürlich, Sie dürfen bei mir alles sagen. Aber wie wird man denn nun Sprechblasentexter?
Ja, da war eine Anzeige in der Süddeutschen Zeitung. Da wurde ein Redakteur gesucht bei einer Jugendzeitschrift. Und da bin ich hingegangen. Und da habe ich so wie bei Ihnen jetzt hier so einfach locker vom Hocker erzählt. Und da hat der Chefredakteur gesagt, das musst du aufschreiben. Wenn du das schreibst, bist du der Größte. Da wurde ich nicht Fotograf, sondern Redakteur.
Aber Sie haben dabei oder daneben schon Fotos gemacht?
Ja, das ergab sich. Ich bin mit einem Profifotografen zu einer Reportage gegangen über Marion Merz. Das ist eine Sängerin.
Aha. Sie sehen meine fragenden Augen, ja.
Ja, genau. Deswegen sage ich ja, es war eine Sängerin. Dieses Mädchen gibt es auch heute noch. Ich weiß nicht, ob sie noch singt. Ich habe sie jedenfalls als Facebook-Freundin inzwischen. Da ging ich mit und ich sollte da den Song schreiben.
Entschuldigen Sie, Heilemann, aber das ist eine fabelhafte Geschichte, dass Sie diese Frau als Facebook-Freundin
ja,
haben.
Die Künstler sind mehrere Künstler, die meine Facebook-Freundin
sind. Ich finde es toll, dass Sie da mit dabei sind.
Ja. Also das ist keine Altersfrage.
Wollen Sie gar nicht unterbrechen? Erzählen Sie ruhig weiter.
Auf jeden Fall habe ich mit der also den Text gemacht, habe die Reportage geschrieben und ich fand, dieser Fotograf stellte sich ein bisschen dusselig an. Also, und ich hatte eine Kamera mit, die mir gar nicht gehörte, sondern dem Verlag. Und dann habe ich dem so über die Schulter fotografiert. Und raten Sie, wessen Foto dann letzten Endes Poster wurde?
Lassen Sie mich mal raten. Das Foto von Bubi Heilemann.
Ja, genau. Und das war...
Wie komme ich drauf?
Ja. Und dann haben die natürlich so einen Verlag mit seinen Erbsenzählern, die ja auch immer Geld sparen müssen. Der hat dann gesagt, ja Mensch, dann können wir den doch ganz alleine auf die Reportage schicken. Da müssen wir ja nicht zwei Leute schicken. Und das war dann auch so. Ich wurde dann als nächstes zum Beispiel zu Jean Baez geschickt. Immerhin.
Große Sängerin.
Sängerin. Also Bob Dylan Freundin und war schon eine namhafte Dame. Und die hat sich mit mir gleich wunderbar verstanden. Das fand ich ganz toll. Und der habe ich dann auch später solche Sprechblasen, so Gags in den Mund gelegt. Ja?
Großartig. Ja. Ich mache jetzt wieder einen kleinen Sprung. Dann sind Sie über die OK, die dann schließlich in der Bravo aufging, Redakteur geworden bei der Bravo. Und es gibt eine legendäre Geschichte von Ihrem ersten Profiauftrag für die Bravo. Sie sind zu einem Shooting geflogen mit den Easy Beats, also Friday on My Mind, kennt man sicherlich noch von denen. Und was ist da passiert?
Naja, es war so, ich war bei OK ja eigentlich und das wurde mit Bravo fusioniert und dadurch gab es ganz furchtbar viele Redakteure. Und die Redakteure mit dem schlechtesten Vertrag, die wurden als erstes rausgeschmissen und dazu gehörte ich. Mein Schreibtisch war eines Morgens weg, kam in die Redaktion, war der Schreibtisch weg. Wat nu? Da bin ich zu dem Bildchef gegangen und habe gesagt, also wenn du möchtest, ich mache auch Fotos, dann könnte ich mal irgendwie was fotografieren, weil ich habe das schon gemacht und ich bin da auch ausgebildet und so weiter. Und der war erstmal nicht interessiert, sondern der hat mich erstmal als Sekretär eingesetzt, der Bildrücksendungen macht. Aber am Wochenende durfte ich dann schon mal irgendwas Kleines fotografieren. Und dann waren meine Kollegen in der Musikredaktion doch ziemlich mit mir traurig, dass ich da so rumhing und haben gesagt, du hör mal, da hat uns eine Plattenfirma aus Hamburg eingeladen und die haben da irgend so einen Künstler, den möchten sie uns vorstellen. Das kommt nie ins Blatt, aber... Flieg da mal hin, ist ein kostenloses Ticket.
Da hast du was zu tun.
Ja. Und da bin ich dann nach Hamburg geflogen und dann hat der Bildchef gesagt, du hör mal zu, wir haben die Easy Beats geplant, die sind in London, die wohnen in Wimbledon. Wenn du jetzt nach Hamburg fliegst, kauf dir den Umweg über London und mach darüber eine Reportage. Die kommt nämlich bestimmt ins Blatt. Und so ist das gewesen. Und dann kam ich nach Hamburg und da war ein großer, zotteliger, schwarzhaariger Mensch, der wurde da von dieser Plattenfirma vorgestellt.
Namens?
Stellte sich heraus, ist Jimi Hendrix. Aber den gab's damals noch nicht, ne? Den kannte niemand. Und dann sagte dieser Mensch von der Plattenfirma, Jürgen Otterstein heißt er, der war dann früher auch mal Chef von der Plattenfirma, der sagte, was, du fliegst nach London? Interessant, dann geh doch bei uns im Büro vorbei. Wir haben da auch ein Büro und da sind noch ein paar Künstler, die kannst du dann auch gleich mitmachen. Da hast du dann auf einem Weg mehrere. Da kam ich dann in dieses Büro, saßen drei auch wieder langhaarige Nasenbären rum. Es stellte sich heraus, es waren Cream, Ginger Baker,
Eric Clapton
und der andere hieß Jack Bruce. Mit denen ging ich dann in den Hyde Park, habe mit denen ein paar Bilder gemacht. Und dann kam ich zurück und sagte, wir haben hier noch eine Kapelle. Wer denn? Ja, die heißen Bee Gees. Und dann bin ich mit denen auf die Oxford Street gegangen und habe die ersten Bilder gemacht. Und
das
dann
hat
bin
sich
ich,
alles durch Zufall ergeben.
Alles durch Zufall. Und
dann weil man
ich,
sie eigentlich nur ein bisschen beschäftigen wollte.
Ja, also netterweise. Die Musikredakteure, die waren traurig darüber, dass ich da so rausflog, ne? Also die konnten meinen Zorn irgendwie nachempfinden und dann haben die das mir eben ermöglicht, diesen Flug. Und dann habe ich mit diesen Easy Beats dann diese Reportage noch in Wimbledon gemacht und dann kam ich zurück. Aber es war klar, das kriege ich nie ins Blatt. Und da gab es aber in England großformatige Anzeigen in diesen Zeitschriften wie Melody Maker oder New Musical Express. Diese ganzseitigen Anzeigen habe ich rausgerissen. Da wurde dann Hendrix und Bee Gees und Cream beworben, ganz dicke und fett. Und dann bin ich zurückgekommen und da hatten wir glücklicherweise gerade einen neuen Chefredakteur. Der hatte überhaupt keine Ahnung von Musik. Überhaupt nicht. Und dem habe ich gesagt, guck mal, diese Leute, die habe ich alle fotografiert.
Ja, die werden ganz groß.
Die werden da drüben ganz groß. Guck, die Zeitungen sind voll von den waren Anzeigen. Hat er gar nicht gemerkt. Und dann hat er diese ganzen Stories ins Blatt genommen. Also man kann sagen, ich habe an der Karriere von Jimi Hendrix und auch von den Bee Gees ziemlich viel Schuld.
Und vor allem waren Sie dann wieder im Geschäft. Wann war das? In welchem Jahr?
Das war 1968.
Ich habe ihn reingeschrieben.
Gott, ist das lange her.
Ja, nur 33 Jahre. Nein, 43 Jahre. 43 Jahre, um Gottes Willen.
Entsetzlich.
Ja, fast ein halbes Jahrhundert. Ich habe ihn reingeschrieben in den Lebenslauf, Herr Heilemann. Ich bin Starfotograf. Da haben Sie sich selber mal dazu geäußert. Sie haben gesagt, Starfotograf heißt nicht, dass ich mich selber als Star sehe, sondern...
Also Starfotograf, das ist Helmut Newton oder so. Also so fühle ich mich nicht, sondern ich war Fotograf, der die Stars fotografiert hat. Also ich habe auf meiner Webseite rockfoto.de auch schon mal die englische Version wenigstens geschrieben, Photographer of the Stars. Und auch die deutsche Version, da stand auch erst Starfotograf, das habe ich auch umgeändert. Das heißt jetzt Fotograf der Stars. Und der Bayerische Rundfunk hat eine Zeile dazu erfunden, die benutze ich auch. Die ist ganz toll, die heißt Das Auge von Bravo.
Das Auge von Bravo, das ist aber schön.
Ja, das ist hier in einem
auf dem Mist eines BR-Redakteurs gewachsen.
Richtig.
Respekt?
Ja.
Sachen gibt's hier.
Ja.
Was glauben Sie in der Rückschau, warum haben Ihnen so viele Stars vertraut? Also sie in ihr Innerstes gelassen, sie zu Hause fotografieren lassen. Warum?
Also man muss sagen, das ist natürlich dieses Medium. Ne? Das ist nicht nur auf meinem Mist gewachsen.
Ja, es gibt nicht so viele, die das durften.
Nein, das stimmt, aber
Mick Jagger zu Hause sein
durfte. Aber sagen wir mal so, wenn man für so eine Zeitschrift arbeitet, die so ein Power hat, also
wie Bravo,
also wenn man in Bravo war, dann hat man Platten verkauft. Wenn das ein guter Titel war, dann ging das ganz einfach, dann konnte man dadurch einen Fankreis aufbauen.
Das ist die eine Seite der Medaille. Und die andere Seite ist?
Die andere Seite ist eben, ich muss sagen, ich habe die natürlich auch immer ein bisschen bestochen. Also wenn die zum Beispiel ins Studio kamen, dann habe ich immer dafür gesorgt, dass es ein Schlückchen zu trinken gab. Ich hatte
einen speziellen Sekt.
Ich hatte eine Hausmarke, darf ich Ihnen sagen?
Na klar.
Henkel trocken.
Darauf standen die alle?
Da sind die total drauf abgefahren. Ehrlich, ja, das ist also ganz toll. Also ich habe auch Fotos, wo Rod Stewart da sitzt und hat schon ganz glasige Augen und hat eine Flasche in der Hand, ja? Oder ABBA schenken sich da gerade aus der Henkel Trockenflasche, also die Gläser voll. Nein, das war ganz toll. Und es gab auch Häppchen im Studio.
Ja,
und
die Sie selber geschmiert hatten?
Nein, das nicht. Da gab es dann schon ein Catering für. Also
so einfach war das damals.
Das war
Häppchen und Sekt und schon haben wir alle gekriegt.
Wenn das jetzt ein Fotograf von Bravo hört, der sagt, Mensch, deswegen, ich habe wie die Made im Speck gelebt. Das kann heute gar keiner mehr fassen. Der Chefredakteur von der Bravo heute wird wahrscheinlich dem den Vogel zeigen.
Trotzdem, ich denke schon, dass noch ein bisschen mehr zusammenkommen muss, als dass man zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist, dass man bei der Bravo ist und dass man Häppchen und Sekt serviert. Wie haben Sie denn den Leuten das Gefühl gegeben, dass sie wichtig sind und dass sie ihnen vertrauen können?
Es gab immer irgendwelche Sachen. Also ich will das Beispiel von ABBA bringen, obwohl ich es ja 5000 Mal erzählt habe, aber ich sag's nochmal, ich war bei dem Grand Prix de la Chanson und da waren die dabei und haben das ja am Schluss gewonnen. Aber das war ja vorher nicht klar. Ganz im Gegenteil, die waren ja überhaupt nicht
74.
Die waren überhaupt nicht für diesen Grand Prix geeignet. Da waren ja immer nur so Knödelsänger, die da aus Frankreich oder Monte Carlo oder wo die herkamen. Also so eine Popband, das hatte es noch nie vorher gegeben.
Aber Sie haben gleich gesehen, die werden es machen.
Ich habe dann zu denen gesagt, als ich sie dann fotografiert habe, so am Strand von Brighton. In den Proben habe ich sie gesehen und dann habe ich da schon gesagt, ihr werdet den Grand Prix gewinnen. Und dann haben die gesagt, spinnst ja und so weiter. Ich meine, wenn man sowas sagt, wir haben sogar gewettet um eine Flasche Champagner. Wenn wir also dann am Schluss, als sie dann gewannen, wollte ich natürlich meine Flasche Champagner haben.
Natürlich.
Also hatte ich schon mal ein Entree in deren Suite, weil ich gesagt habe, Moment, ich will gar keine Fotos machen, ich will meine Flasche haben. Und dann hat mich Björn durch die Tür gesehen und dann gesagt, hey, da draußen ist der hat das vorausgesagt.
Ja. Und schon waren sie drin.
Schon war ich drin und dann, die betrachten mich auch heute noch so als ihr Maskottchen.
Wie wichtig ist das, dass man diesen Stars, die es ja gewöhnt sind, dass sie hofiert werden, dass man denen das Gefühl gibt, man unterhält sich auf Augenhöhe mit ihnen?
Naja, ich habe sie schon auch hofiert, das muss ich sagen. Also ich meine, der Punkt war der, ich bin ja mit denen immer dann zusammengekommen oder oftmals dann zusammengekommen, wo sie noch niemand kannte. Und dann habe ich ihnen das Gefühl gegeben, dass sie ganz wichtig sind. Und das war egal, ob die ganz wichtig waren oder das erst werden wollten. Da habe ich das schon gesagt. Und das hat sie natürlich sehr gefreut. Und die meisten Stars haben sich daran später erinnert, als sie dann wirklich Stars waren.
Was ist denn ein wirklicher Star? Beziehungsweise gibt es heute noch wirkliche Stars? Wer ist ein Star in Deutschland?
Ich will jetzt nicht Nein sagen, aber es ist sicherlich schwerer geworden. Sie brauchen sich heute nur mal die Bravo ansehen. Da gibt es keine großen Farbstrecken mehr über 6 oder 8 Seiten über einen Star oder einen Künstler.
Der letzte ist vielleicht oder war vielleicht, muss man schon fast sagen, Robbie Williams, oder?
Robbie Williams war so ähnlich, deswegen will ich nicht sagen, heute gibt es keine Stars mehr. Robbie Williams ist wirklich ein Star. Er ist sogar ein Weltstar, selbst wenn er es in Amerika nie geschafft hat. Aber zum Beispiel für die Bravo war es vor ein paar Jahren, ein Glück, Tokyo Hotel. Das war das erste Mal wieder so eine richtige tolle Band, die super aussah.
Noch und dazu aus Deutschland.
Aus Deutschland, das war nicht wichtig. Aber das hat die Teenies wieder voll auf den... Und ich bin sicher, die Auflage von der Zeitschrift ist sicherlich hochgegangen durch die. Aber sonst ist es ein bisschen... Ich sag ja den Satz nochmal von Anfang. Die Bravo hat heute ganz viele kleine Bildchen drin, weil sie sich auf so viele Ebenen begeben müssen, von so vielen verschiedenen Künstlern. So auf einen Star können sie sich heutzutage schwer konzentrieren.
Ist Lena ein Star?
Lena ist in jedem Falle sehr berühmt. Und zwar gar nicht nur in Deutschland, sondern sie ist sehr berühmt. Aber ich glaube nicht, ich glaube auch, dass das, was sie jetzt macht, ihr schadet. Dass sie eine
Fernsehantritt.
Also erstens ist das aus meiner Sicht ein großer Fehler. Es kann ja das Mädchen nichts dafür.
Warum ist es ein Fehler?
Sie werden es sehen, ich stürze total ab. Das nimmt die internationale Szene nicht an, dass da einer, das war noch nie da und ich glaube, sie wird abstürzen. Und auch diese Fernsehsendung, die sie jetzt zur Vorbereitung macht, wo sie 10 Titel vorstellt und jeden Titel singt sie, das wird nichts. Das ist ganz schlecht und die ersten Zahlen waren auch schlechter schon. Und das heißt, das kann das Mädchen sicher nichts dazu. Sie ist ja aus Hannover. Nein, der Produzent hat einfach keinen Überblick in der Beziehung.
Wir werden es abwarten müssen. Wir werden sehen, wie es am Schluss wirklich aussieht. Wir sind beim nächsten Satz in diesem Lebenslauf, Herr Heilemann. Jimi Hendrix, AC/DC und die Bee Gees habe ich in Deutschland erst bekannt gemacht. Über Jimi Hendrix haben wir schon ansatzweise gesprochen. Was war mit AC/DC?
Also AC/DC habe ich bei einer, ich bin ja mehr in London gewesen als in München. Ja, wie andere Leute Straßenbahn gefahren sind, bin ich morgens ins Flugzeug gestiegen. Gott sei Dank war das damals noch in Riemen, ne? Und da war ganz viel in London. Also manchmal, wenn was nicht geklappt hat, bin ich dann auch nur zum Friseur gegangen und am Abend wieder zurückgeflogen. War bei den Stones mal so. Hm. Hatte einen Termin, die hatten aber dann doch keine Lust und bin ich zum Friseur gegangen und kam dann unverrichteter Dinge wieder nach Hause, aber hatte einen frischen Haarschnitt. Aber wenn ich sonst in London war, dann habe ich natürlich da auch Clubs besucht. Und so war ich im Marquee Club. Das ist so ein ganz wichtiger Rock'n'Roll-Club gewesen von früher. Und da spielte diese Band.
Noch ganz unbekannt.
Ganz unbekannt, in einem ganz kleinen Laden. Und dann habe ich zu den Jungs gesagt, also es wäre ganz gut, der mit der kurzen Hose, das fand ich ja lustig. Und der andere mit dem nackten Oberkörper, der Sänger, ne, das war ja da noch Bon Scott. Und dann habe ich die gebeten, am nächsten Tag mit mir sich auf der King's Road zu treffen. Ich musste ja immer irgendwie sehen, dass das gut beleuchtet ist. Und wenn du nur so einen Handblitz dabei hast, dann ist das ganz schlecht. Du musst also auf jeden Fall irgendwie dafür sorgen, entweder sie in ein Studio zu zerren. Das war mit denen dann am Anfang schwierig. Aber sie zumindest mal auf der Straße zu fotografieren. Und das habe ich dann gemacht auf der King's Road. Und dann ließen die auch die Hosen runter und was weiß ich, um diese ganzen Tattoos zu zeigen, die sie hatten. Also es war ziemlich cool. Und vor allen Dingen die Musik, die hatte ja ein Power und dies hat ja heute noch ein irrsinniges Power. Deswegen, das hat mich fasziniert. Und dann habe ich auf der Leopoldstraße gab es ein Lokal, es gab zwei. Das eine hieß Big Apple, da war ein Mitarbeiter vom Bayerischen Rundfunk früher Discjockey. Und dem anderen im PN Hit House, da war ich Discjockey, also die Konkurrenz. Und ich habe dann dem Chef gesagt, dem Peter Naumann, wie wäre es denn? Ich habe da eine Band kennengelernt in London, die heißen AC/DC, das wäre der Knaller, wenn die hier spielen würden.
Und die haben dann in dieser Disco zum ersten Mal in Deutschland gespielt.
Richtig. Und das habe ich dann noch verbunden, weil es gab, oder ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, so Bravo-Discos. Das sind so Veranstaltungen, wo man günstig irgendwelche großen Namen sehen kann. Und da war dann Susi Quattro und John Cassidy und alle möglichen. Und da habe ich die mit in dieses Programm reingedrückt, in einer schon großen Halle. Das war dann die erste große Halle, die sie in Europa gespielt haben, nämlich die Mercato-Halle in Duisburg, so hieß das damals.
Fast noch spannender finde ich ja die Geschichten, wie sie für die Jungs von Led Zeppelin, speziell auch für Robert Plant, Mädchen besorgt haben.
Naja, das ist natürlich wieder
weil maßlos. Sie natürlich den Kontakt hatten zu den ganzen Starlets.
Das ist natürlich maßlos übertrieben, weil das, wie klingt denn das? Also das hat der Spiegel so geschrieben. Muss das wohl mal in einer Sternstunde so rausgelassen haben. Nein, es war
ich habe ja auch einen Fotobeweis.
Ja.
Robert Plant mit Groupie. Ja. Einem barbusigen Groupie,
auch das
fotografiert
ich,
von Ihnen.
Aber auch das habe ich natürlich nicht gesagt, dass das ein Groupie war. Das war ein nettes Münchner Mädel, wie die Münchner Mädels eben so waren.
So
oder
wie die
sind.
Damals herumliefen halt,
ja, ja.
In den
70ern. Genau, die habe ich dann mal zu einem Konzert mitgebracht und dann war die Backstage und dann hat die sich bei ihm so auf den Schoß gesetzt und so weiter und dann haben sie das Foto ein bisschen gestaged. Aber Robert hat eben dann danach auch immer wieder mal angerufen bei mir und hat gesagt, Bubi, I'm coming to Munich. How about some birds? Das war so, aber ich
da
meine, so wie
Sie
das da im Spiegel
erarbeitet.
Klingt, ja, wie das im Spiegel klingt, da war das ja so, als wäre ich hier der lokale Vermittler gewesen.
Nein, so hatte ich das natürlich auch nicht gemeint. Wie geht die Geschichte, als Sie Mick Jagger ein T-Shirt geliehen haben?
Also, der kam ins Studio und ich hatte den Auftrag, einen Starschnitt, das ist ja bekannt, ne, von Bravo,
die Bravo,
diese
ja.
Dinger, wo man was rausschneiden muss, jede Woche ein Stück. Und da kam der ins Studio und sah aus wie mein Buchhalter. Also hatte Schlips und Kragen und Jackett und Hose an. Und ich habe gesagt, Mick, also in so einem grauen Anzug. Muss dir vorstellen, unsere Fans schneiden jede Woche ein graues Stück Hose aus.
Aus dir raus.
Aus dir raus. Das ist natürlich nicht besonders spannend. Also wenn man eine bunte Hose anziehen vielleicht, wenn das ginge. Und könntest du vielleicht, ich war gerade auf der Carnaby Street, das war früher die angesagte Meile für Mode.
Da gab es die hippen Klamotten, ja.
Genau, und da hatte ich mir gerade ein crazy T-Shirt gekauft mit einer großen 3 drauf. Das war gelb und mit grünen Ärmeln. Also das würde
ist
ein
das
normaler Mensch nicht
Foto,
anziehen.
Das ich hier habe, ein Sweatshirt mit einer 3 drauf. Das könnte ja fast Bayern 3 sein, gelb und mit abgesetzt grünen Ärmeln.
Genau, das hatte ich mir geleistet, dieses T-Shirt. Und da habe ich gesagt, guck mal, Mick, ich hätte das hier dabei. Würdest du das anziehen? Ja, das hat er gemacht.
Und ich heute glaube, bereut er das.
Ich glaube, er würde heute die Fotos gern wegkaufen. Aber ich
würden Sie es ihm verkaufen?
Na klar,
was ist ein Foto
ganz
wert?
Netter Kerl.
Was kostet das?
Ja, keine Ahnung, ich müsste es nur vom Markt nehmen, ne? Also...
Oh ja, aber das würden Sie sich was kosten lassen,
nein,
oder?
Nein, das würde ich nicht. Also ich würde erwarten, dass er mich wieder zu irgendwelchen Special Concerts einlädt. Denn als die Stones zuletzt in München gespielt haben, haben die ja 3 Konzerte gemacht. Das eine war in der Olympiahalle, das andere war im Olympiastadion und da gab es noch ein kleines, süßes, nettes im Zirkus Krone zu alter Erinnerung. Und da bin ich ins Hotel 4 Jahreszeiten gegangen und habe gesagt, Mickey Mausi, da will ich hin mit meinen Freunden.
Und da waren Sie dann?
Da war ich dann. Ja.
Sie sind für ABBA lange sowas wie ein Maskottchen gewesen. Wir haben die Geschichte schon gehört, wie ihr euch kennengelernt habt. Was bedeutet das? Inwiefern waren Sie ein Maskottchen?
Weil ja, die Sie so gerne mochten? Ja, Sie haben mich so als Glücksbringer doch gesehen. Denn ich habe ja schließlich vorausgesagt, dass Sie gewinnen.
Beim Grand Prix damals, 74.
Ja, genau. Und da habe ich natürlich die Chance genutzt. Ich habe gewusst, die sehen alle blendend aus. Sie sehen wirklich süß aus. Die Mädels sowieso erstmal im Vordergrund. Aber die Jungs sahen auch sehr gut aus, ja. Und dann hatten die irre Klamotten. Und dann haben die eine tolle Musik gemacht. Eine tolle Musik. Und ich wusste, das wird den Bravo-Lesern gefallen. Und deswegen habe ich gleich die Türen aufgemacht zu Weiterungen. Nämlich habe gesagt, hör mal, kann ich nicht mal zu euch nach Stockholm kommen und euch zu Hause fotografieren? Ja, und da haben die gesagt, you're welcome.
Ich habe auch noch ein sehr schönes Foto hier von ABBA zu Hause. Beschreiben Sie doch mal selber, was wir hier sehen auf diesem Foto hier in der Mitte.
Ja, das ist also Björn und Agneta, seine Ehefrau und dazwischen das erste Kind.
Wir haben am Frühstückstisch.
Am Frühstückstisch, ja. Das ist zu Hause bei denen. Ja.
Haben die wirklich so gefrühstückt oder war das inszeniert fürs Foto?
Ich habe ja auch Fotos, wo Agneta im Bett liegt. Auch da fragt man sich, wie kommt das, dass du die im Bett fotografiert hast? Also ich gebe zu, man musste natürlich schon ein bisschen inszenieren. Also ich bin da nicht zufällig morgens hingekommen und habe geklingelt und habe gesagt, guck, guck, Onkel Bubi ist da.
Es sind wirklich faszinierende Fotos. Ich habe ja nur eine kleine Auswahl.
Dankeschön. Hier
auch. Jimi Hendrix, Schwarz-Weiß-Foto mit Zigarette in der linken Hand. Und was trinkt er da? Also auch sehr, sehr cool.
Das ist eine Medizin.
Eine Medizin?
Das ist doch ein kleines Medizinfläschchen.
Ja, ja, das sehe ich, aber wissen Sie, was da drin war?
Nein. Auf jeden Fall hat mir Jimmy eine Zigarette in die Hand gedrückt, nämlich die, die er da in der Hand hält, und gesagt, Bubi, koste mal.
Mhm.
Das war dann der erste Versuch, einen Joint zu rauchen.
Und? Hat's geschmeckt?
Ja, das war nichts für einen Fotografen. Man war dann nicht konzentriert genug. Das habe ich dann für die Zukunft gelassen.
Weltklasse-Foto auch mit John Lennon und Yoko Ono. Ist das Yoko Ono?
Das ist Yoko Ono.
Sie mit einem fantastischen gelben Hemd, einem Glitzer-Glanzhemd und einer Plastiktüte vorne. Was ist da drin in dieser Plastiktüte?
Ja, ist mir noch nie aufgefallen. Also es ist jedenfalls so, dass dieses Bild ist ja ein bisschen ausgeschnitten. Ich sitze da mit meinem kompletten Team.
Ja.
Da ist also auch noch der Assistent und die Journalisten.
Aber Sie lenken ab von der Plastiktüte.
Ja, da
sieht auch so aus, als wäre da was zum Rauchen drin,
nein,
oder?
Nein. Wir hatten ja auch da ein ganzes Buffet mitgebracht und auch nicht henkeltrocken gab es in London nicht. Wir waren ja in seinem Haus in Windsor und da hat Yoko gesagt zu dem Buffet, no, sorry, we don't eat those kind of things. We only eat brown rice.
Nur braunen Reis?
Ja, sonst nichts.
Ja, wem es schmeckt.
War ich dann am nächsten Tag im Büro bei Apple, bei der Beatles-Plattenfirma und beobachtete, wie John den Mädels aus dem Büro das Pausenbrot wegaß, weil er nämlich Hunger hatte. Zu Hause gab es nur braunen Reis.
Stimmt das, dass der auch ein bisschen neidisch auf Sie war?
Nee, das war Mick Jagger.
John Lennon nicht?
Nee.
Gibt's nicht hier? Ich habe irgendein Foto, da steht es auch drunter. Wo haben wir das Foto? John Lennon? Wo ist es? Hier?
Das da unten ist Mick Jagger.
Nee, das war Mick Jagger, genau, der gesagt hat, du gehst da einfach zu den Mädchen hin und die kommen mit.
Ja. Na, es war so. Er war in München. Er war da nicht aus irgendwelchen Gründen. Er hatte ein Konzert in Innsbruck. Er kam also nach München, hatte von Fritz Rau, der damals sein Veranstalter war, hatte er so eine Liste, wo man so hingeht. Und da ging er in ein Lokal auf der Leopoldstraße. Es war zu der Zeit gerade angesagt. Und da war ich zufällig. Und da ging ihn durch das Lokal das Raunen und sagte, Mick Jagger ist da. Und so kam da auch jemand zu mir und sagte, der Jagger ist da, wo ist denn der? Ja, der steht da hinter dieser Balustrade. Und da bin ich da hin und der war so überglücklich, dass er mich da gesehen hat, also einen, den er kannte, und sagte zu mir, sag mal, können wir nicht zu dir gehen? Sag ich, ja, können wir gern machen. Ich hatte ein Haus in München gemietet und da fand immer alles statt. Ja, können wir vielleicht ein paar Mädels mitnehmen? Und ich sagte, ja, hast du irgendwelche Präferenzen? Und dann hat er auf die Tanzfläche gezeigt, wo die Mädels da tanzen, und sagte, die vielleicht und die und die und die. Und dann bin ich auf die Tanzfläche gegangen und gesagt, wir wollen eine kleine Party feiern mit Mick Jagger bei mir zu Hause. Habt ihr Lust mitzugehen? Und es hat keine von den Mädels gesagt, nein. Mhm. Und das Witzige war dann, dass wir dann zu mir kamen und die Mädels setzten sich alle ins Wohnzimmer auf die Couch, saßen da wie die Hühner auf der Stange. Und Mick und ich saßen in der Küche, wo man so sitzt, ne?
Natürlich,
und
wo Partys ja, gut werden.
Ja, und haben so gefachsimpelt. Und in diesem Zusammenhang hat der dann gesagt, mein, das ist ein Leben, ich wäre auch gern Fotograf. Und da habe ich ihn natürlich für verrückt erklärt, weil ich meine, ich wäre schon gern Mick Jagger. Er sagte aber, nein, das sei so, sie würden ihn alle ganz gerne mal anfassen und alle mit ihm lächeln. Und sie, aber sie möchten nicht als Groupie am nächsten Tag in der Zeitung stehen.
Aha, verstehe. Möchte man doch nicht tauschen mit Mick Jagger. Haben Sie ein Lieblingsfoto, Herr Heilemann? Eins, das Ihnen besonders viel bedeutet?
Also von der Session, wo Sie gerade mir das Foto gezeigt haben von John und Joko, das ist ja nur das Foto vom Team, ne? So am Schluss.
Ja.
So wie wir das hier ja auch gemacht haben. Ja. Ne? Foto von uns beiden.
Genau.
Und so haben wir das da auch gemacht. Aber da ist ein ganz berühmtes Foto entstanden, nämlich von John und Joko. Die sitzen so auf einem weißen Hintergrund. Das hatten wir alles dabei, Studio, Blitzanlage, alles dabei. Und da hat ein Requisiteur, den wir auch dabei hatten, so einen Korb hingestellt mit ganz vielen weißen Friedenstauben. Und in dem Augenblick, wo ich auf den Knopf drückte und diese Blitzanlage losballerte, da sind diese Tauben losgeflogen und eine hat sich auf den Kopf von Joko gesetzt und die anderen beiden auf die Schultern von John Lennon. Und das war gerade so in dieser Friedenszeit, wo sie dafür Reklame gemacht haben, wo sie ja auch in Amsterdam in dem Hotelbett lagen. Das war
ein
so die
Foto mit
Zeit.
Bedeutung.
Foto mit Bedeutung. Das ist, sagen wir mal, nicht unbedingt mein Lieblingsfoto, aber es ist mein berühmtestes Foto, denn das ist um die Welt gegangen.
Mit welchen der Künstler sind Sie wirklich befreundet bis heute?
Also ich bin richtig befreundet mit Les McCune. Les McCune ist der Sänger der Bay City Rollers und der ist sogar mein Geschäftspartner, denn mit dem betreibe ich hier in München.
Mit dem haben Sie diesen Karaoke-Shop zusammen?
Genau, also wir haben da in der Rumfortstraße diesen Laden, diesen Karaoke-Laden, wo man alles kaufen kann, was man zum Singen braucht.
Gott, waren wir eifersüchtig auf den damals, weil dieser eben jene Bay City Rollers-Sänger hing bei sämtlichen Mädels, auf die wir scharf waren, im Kinderzimmer oder im Jugendzimmer.
Und die Fotos hatte ich gemacht.
Ah.
Aber der ist heute noch...
Hätte ich das damals gewusst, ja, Herr Heilemann. Ja.
Der ist heute noch mein Freund. Und der ist auch natürlich mit namhaften anderen Stars dann immer mal zusammen in London oder sonst wo. Und der richtet mir immer aus, da hätte der und der hätte nach mir gefragt.
Aber mit Mick Jagger oder mit ABBA oder mit den Jungs von AC/DC sind Sie nicht befreundet. Das sind einfach nur gute Bekanntschaften gewesen.
Gute Bekanntschaften, ja. Also mit ABBA ist die Bekanntschaft schon sehr gut. Also ich wundere mich immer, wie die sich an mich erinnern können. Also da war ich bei Mamma Mia bei der Premiere und stand da mit 1000 Menschen in einem riesigen Pulk. Und da kam Frieda auf dem roten Teppich hinein in das Theater und kommt so auf mich zu, streckt die Hand zu mir entgegen und begrüßt mich. Also ich war von den Socken. Das konnte ich gar nicht fassen. Wieso? Kann die sich nach 30 Jahren, 40 Jahren sich an mich erinnern?
Es können ja nicht nur die Fotos gewesen sein. Also irgendwas müssen Sie schon haben oder gehabt haben, was die Stars dazu gebracht hat, dass sie sich Ihnen so anvertrauen, dass sie Ihnen so vertrauen. Waren Sie nie Paparazzo?
Nee.
Nie Fotos gemacht aus irgendeinem verborgenen Winkel?
Nee. Also einmal, gebe ich zu, ist das so gewesen. Das war ausgerechnet auch mit ABBA. Ich versuche es so kurz wie möglich zu machen. ABBA machte 1979 ihre Welttournee und das Management hat beschlossen, da wird unterwegs keinerlei Presse gemacht, sondern nur beim ersten Gig. Und dieser erste Gig war quasi in Alaska, nämlich in Edmonton in Kanada. Das ist auf der anderen Seite der Erde. Also ich bin da trotzdem hingeflogen, aber wie ich schon gesagt habe, ich musste mir immer irgendwelche anderen Themen dann noch vornehmen, damit sich das lohnte, und habe dann gleichzeitig noch Themen in Los Angeles gemacht, zum Beispiel mit Cassidy oder so, ja. Und deswegen, ich war da in Edmonton, war also ziemlich sauer, dass ich da auch nur auf der Pressekonferenz fotografieren konnte, denn so ein Foto ist absolut langweilig. Da sitzen die an einem Schreibtisch, im Hintergrund dekoriert mit ihren
Klamotten. Ja, und es ist ja auch relativ wertlos, wenn es alle machen.
Es ist wertlos, ja. Und das hat ja jeder Fotograf, ja, also eben. Ganz blöd. Das einzige Zuckerl, was sie mir dann noch hingeworfen haben, ich durfte das ganze Konzert als einziger Fotograf fotografieren. Das war dann schon ganz schön. Und von dort aus bin ich dann ziemlich frustriert nach Los Angeles geflogen, in mein Lieblingshotel, das Sunset Marquis am Sunset Boulevard in der Nähe. Und da habe ich dann nachts hier angerufen, habe gesagt, Kinder, hat leider nicht gut geklappt. Die Fotos sind jetzt nicht so weltbewegend. Ihr müsst einen Live-Bericht daraus machen. Das ist das Einzige, was sich lohnt, ja. Und dann habe ich meine Vorhänge aufgezogen am Morgen in meiner Suite, die direkt am Swimmingpool war. Und da denke ich, ich kann meinen Augen nicht trauen. Da lagen nämlich Frieda und Agneta auf meiner Terrasse. Und zwar deswegen, weil morgens die Sonne dahin schien. Das kann nicht wahr sein. Und da habe ich, nachdem ich ja von dem Management wusste, no Fotos, habe ich dann die Gardine nur ein bisschen aufgezogen und da habe ich durchfotografiert.
Das ein Bikini-Foto.
Bikini-Fotos von den beiden. Und dann aber bin ich, nachdem ich das im Kasten hatte, Mutter der Porzellankiste, habe ich dann meine Tür aufgemacht und habe die beschimpft. Was macht ihr auf meiner Terrasse? Und die waren entsetzt. Bubi, wie hast du das rausgekriegt? Ich habe gar nichts rausgekriegt. Ihr liegt auf meiner Terrasse, in meinem Hotel. Die hatten zufällig für ihre Amerika-Tournee das gleiche Hotel gebucht mit Kind und Kegel. Komplett Manager und Frau und alle. Und,
was für ein Zufall.
Was für ein Zufall. Und da habe ich dann mit denen einen Deal gemacht und habe gesagt, also ich darf euch jetzt hier fotografieren, das ist das Mindeste, und zwar einen Tag lang. Und einmal nehmt ihr mich auf eurem Flug auch mit in eurem Privatjet und dann fotografiere ich euch nicht weiter und dann mache ich hier auch Urlaub.
Wenn Sie so herrlich in Erinnerungen schwelgen, Herr Heilemann, macht Sie das ein bisschen wehmütig?
Nö.
Überhaupt nicht?
Nö, überhaupt nicht. Hm? Also ich habe auch heute noch irgendwo interessante Menschen um mich rum und ich habe immer irgendwie, also ich beispielsweise habe ich im biblischen Alter von 65 geheiratet.
Respekt.
Ja, war nie verheiratet. Hab die Witwe von Lord Uli geheiratet, dem Sänger von den Lords. Also es blieb auch da im Showbusiness.
Das heißt, Sie sind ein Mann, der immer nach vorne blickt, der sich auf die Zukunft freut. Ja. Was soll da noch kommen? Worauf hoffen Sie?
Also ich habe jetzt zum Beispiel vor, eine Show zu machen, eine ABBA-Fotorevue. Und zwar habe ich gesehen, dass die Menschen in sowas reingehen. Ich weiß nicht, ob es auch schon mal aufgefallen ist, hier in München gibt es so an den S-Bahnen und so wildplakatierte Plakate, wo von irgendwelchen von Mexiko.
Ja, ja.
Ja, schon mal gesehen.
Natürlich.
So, und da habe ich mir gedacht, also das sind ja auch Fotografen, die haben irgendwas erlebt, da sind die da hingegangen, haben da ganz viel fotografiert und jetzt zeigen die das in einer Show.
Und jetzt wollen Sie Ihre geheimen ABBA-Fotos zeigen.
Das habe ich mir angeguckt und da habe ich gesagt, würde das eventuell auch ein Schwein interessieren?
Na, absolut.
Wirklich?
Ja, da bin ich mir sicher.
Na, dann mache ich das.
Ich würde reingehen.
Ja?
Natürlich.
Vielleicht gesponsert von Bayern 3?
Wenn da die Bikini-Fotos mit dabei sind?
Die sind dabei. Schwöre ich.
Heilemann, ich glaube, das schauen sich ganz, ganz viele an. Und zum Schluss müssen wir noch eine Sache besprechen. Wir sind ja mehr oder weniger Kollegen. Sie haben mir erzählt im Vorgespräch, Sie haben auch mal im Radio moderiert. Und zwar nicht irgendwo, sondern für Frank Elstner. Bei Radio Luxemburg. Als Urlaubsvertretung.
Ganz genau. Also Schauspieler, das fehlt mir auch noch. Das fehlt mir auch noch. Also das Radiomoderatoren-Dasein fehlte mir.
Ja?
Und ich war da schon in der Chefredaktion bei Bravo hier in München. Und da kam eines Tages Frank Elstner als Bittsteller.
Und mit welcher Idee?
Mit einer neuen Fernsehidee, nämlich die hieß Wetten, dass? Und fragte mich und uns, ob wir da nicht irgendwas promotionmäßig machen können. Ja, sowas werden Sie auch wahrscheinlich oft gefragt von irgendwelchen Menschen mit neuen Ideen.
Ja, zum Beispiel von Herrn Heilemann gerade. Ja.
Genau. Ja? Also jedenfalls kam der da hin und ich sage, ja klar, und können wir machen. Und er hat das ja als Moderator selber gemacht am Anfang. Ne? Wetten, dass? Das war ja vor den anderen Moderatoren bis hin zu Thomas Gottschalk. Und dann habe ich mir ein Herz gefasst und habe gesagt, fällt mir nicht so schwer, gebe ich zu, und habe gesagt, Frank, sag mal, was ich schon immer mal machen wollte. Ich würde gerne mal Radio machen. Ja, ist doch kein Problem. Du kannst bei uns Urlaubsvertretung machen. Kommst du im Sommer zu uns ich fliege dich dahin, setz dich da ans Mikrofon und machst Urlaubsvertretung.
Und das haben Sie tatsächlich gemacht?
Das habe ich tatsächlich gemacht und ich fand das so unglaublich toll. Ich habe das auch alles noch auf Bändern. Damals hatte man noch Kassetten. Ich überspiele sie gerade auf CD, damit es der Nachwelt erhalten bleibt.
Mensch, Herr Heilemann, was Sie alles gemacht haben. Und es ist ja noch lange nicht vorbei. Das wünsche ich Ihnen jetzt. Wünsche ich Ihnen erstmal ganz viel Erfolg mit Ihrer geplanten ABBA-Ausstellung.
Danke.
Mit Ihrem Karaoke-Shop. Was kann man da alles kaufen? Karaoke-Maschinen oder ausleihen? Oder was gibt's
da? Man kann sie leihen, man kann sie kaufen. Man kann vor allen Dingen diese ganzen Playbacks kaufen, die ja ganz wichtig sind. Also Deutschland sucht den Superstar. Die haben am Anfang die Grazia und wie sie alle heißen, waren alles meine Kunden. Die haben bei uns die Playbacks gekauft für die Songs, die sie dann bei Dieter Bohlen geschmettert haben. Und man kann sich auch sowas für eine Party bei uns ausleihen. Wir feiern dieses Jahr bereits, werden Sie auch nicht fassen können, das 20-Jährige mit dem Karaoke-Laden.
Ja, das ist ja ein Riesenmarkt. Vielen herzlichen Dank, Wolfgang Bubi Heilemann. Bin begeistert, bin beeindruckt. Alles Gute.
Dankeschön.